Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch das Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen.
2. Korinther 5. Denkt er darüber nach und sagt, boah, ich wäre gern schon dort. Hier in diesem Leben beglückt uns manches und anderes, das beschwert uns auch. Ist nicht alles so einfach hier. Paulus sagt, dort wird das Schwere von uns genommen werden. Ich wäre gern schon dort. Noch bin ich aber hier. Und während er so darüber nachdenkt, kommt er dann auch darauf zu sprechen, was erwartet uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, denn bei diesem Übergang, wenn unser Zelt hier abgebrochen wird und es rübergeht in Gottes neue Welt. Und in dieser Passage steige ich mal ein bei 2. Korinther 5, Vers 9. Da heißt es, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind, in dieser Welt. Das heißt, es geht hier ganz klar um Christen, um Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und Paulus sagt, wir haben ein Ziel, nämlich ein Leben zu führen, an dem er Freude hat, das ihn ehrt. Und es gibt einen guten Grund, das zu seinem Ziel zu machen, denn, so heißt es in Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Oh, das hört sich jetzt vielleicht etwas überraschend oder auch interessant an. Also um wen geht's hier? Das müssen wir nochmal festhalten. Hier steht, wir alle in Vers 10. Also da ist jetzt niemand ausgenommen. Es geht hier also nicht nur um die, die von Jesus in diesem Leben gar nichts wissen wollten, die gesagt haben, Gott interessiert mich nicht, sondern hier heißt, als Zusammenhang ist ganz klar, auch die Christen, wir alle, werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Hier erscheinen steht sogar. Da gibt es kein Drumherum. Mag sein, dass sich Leute in dieser Welt immer mal ganz geschickt wie ein Fisch aus der Affäre zu ziehen wissen. Hier wird es nicht gelingen. Und dann steht hier eben nicht nur, sie müssen erscheinen, also wir werden dort erscheinen im Sinne von antanzen, mal kurz gucken und wieder gehen. Nein, es heißt, dass hier die Dinge auch offengelegt werden. Es ist gar nicht so sehr vor all den anderen, die vielleicht auch da sind, sondern zwischen Gott und mir werden die Dinge offengelegt. Was wird denn offengelegt? Das, was ich in der Zeit meines Lebens hier auf der Erde getan habe, ob es nun gut war oder böse. Was meint es? 1. Korinther 4, Vers 5 kann uns ein bisschen weiterhelfen. Da heißt es, urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Offengelegt werden also nicht nur die Taten, sondern auch die Absicht des Herzens, die dabei ist, bei dem, was ich tue. Es geht also nicht nur um das einmalige WM-Tor, das ich vielleicht geschossen habe, sondern um eine grundsätzliche Herzenseinstellung, mit der ich in meinem Leben unterwegs war. Bei der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, überhaupt, da wo ich eben bin und lebe. Jetzt denken wir vielleicht auch schnell, ach du liebe Zeit, denn gerade wir als Deutsche denken ganz besonders schnell und vor allem immer an das Negative. Aber wir müssen gut hingucken. Also nur negativ scheint es nicht zu sein. Eben ging es schon um das Gute und das Böse. Und hier heißt es, dann wird Gott Anerkennung geben für das Gute. Das, was ich getan habe, das, was ich empfange, steht also in einem direkten Zusammenhang. Gutes oder Böses, das hat irgendwie sowas von einem Bumerang oder einem Echo. Ich halte es sozusagen zurück. Mit anderen Worten, was ich in dieser Welt tue, hat auch einen Rückkopplungseffekt auf mich. Und spätestens jetzt sagst du vielleicht, halt und stopp. Wie kann denn das sein? Also Augenblick mal, ich dachte, mit Jesus, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich als Christ lebe, ich dachte immer, dann ist Gericht für mich überhaupt kein Thema mehr. Dann hätte sich die Sache damit gegessen. Und jetzt steht hier in diesen Versen, ich werde auch einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wie soll ich denn das zusammenbringen? Heißt es denn nicht in Römer 8, Vers 1, so grundlegend und wichtig und zentral, müssen wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Also wie passt denn das Obere und das Untere bitteschön zusammen? Die Idee, vor einem Richter zu stehen, wo die Dinge offengelegt werden und dann, dass es unten heißt, es gibt keine Verurteilung mehr für mich. Wir müssen die Dinge einmal gut anschauen und ordnen. Und zwei Texte aus der Bibel, die von diesem letzten Tag sprechen, von diesem Gericht am Ende der Zeit, die können uns dort vielleicht ein wenig weiterhelfen. Und den ersten haben wir schon gehört. Das ist der Text aus Offenbarung 20, den wir als Lesungstext hörten. Ich lese noch mal vor. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Und bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen und der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. So heißt es hier in der Offenbarung. Im Neuen Testament. Das Buch Offenbarung benutzt bildhafte Sprache. Wir sehen, dass hier auch der Feuersee bedeutet der zweite Tod, endgültige Trennung von Gott. Ich schalte nochmal auf den Anfang, da war von dem weißen großen Thron die Rede, geradezu leuchtend. Es drückt die Reinheit des Richters aus, der gleichzeitig König ist, und zwar einer, der siegt. Der hier alles Böse besiegt und auch der Tod wird besiegt. Er ist so machtvoll, dass als er kommt, die Erde und der Himmel vergehen. Das heißt, wenn dieser machtvolle König, wenn Gott kommt und nur die Bühne betritt, dann wird das gesamte Universum nicht mehr standhalten können. Es wird nicht bloß ein bisschen wackeln und ein bisschen erschüttert werden, es ist vorbei. Das war's. mit dieser Zeit. Das definitive Ende dieser Welt, das, was bleibt, sind noch die Menschen. Und zwar alle Menschen, eben auch die von gestern und vorgestern. Alle Verstorbenen stehen hier wieder auf und stehen vor diesem Thron. Es ist der Tag, an dem der große Summenstrich unter unser Leben gezogen wird. Ein Tag, den keiner verschlafen kann. Ich kann relativ gut verschlafen, aber diesen Tag werde auch ich nicht verschlafen. Auch du und ich werden dort stehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich in diesem Leben noch mal stehen werde. Ob ich irgendwann mal auf dem Eiffelturm stehen werde oder mal in den Rocky Mountains oder vielleicht sogar mal auf einem Gipfel des Himalaya. Ich glaube es nicht, aber wer weiß. Aber eins weiß ich mit absoluter Sicherheit. Ich werde vor diesem Thron, vor diesem Gott stehen. Wie auch der Weg dann aussehen wird, aber dort wird es ankommen, mein Leben, jedes Leben. Und die Frage ist, was passiert dort nun? Und wir haben gelesen, es werden Bücher aufgeschlagen. So, und das müssen wir uns einmal genau anschauen. Also ich habe ja hier ein paar Bücher mitgebracht und wir sehen hier mehrere Bücher. Bücher mit den Taten, ob gut oder böse. Es ist hier verzeichnet, ob heilsam oder zerstörend, ob lieblos oder liebevoll, ob in Richtung auf Gott hin oder von ihm weg, ob dem Nächsten zum Wohl oder zum Schaden, ob Gott zur Ehre oder nicht. Es steht drin, verzeichnet. Und es heißt, jeder empfängt das Urteil, das seinen Taten entspricht. Das Buch wird also aufgeschlagen. Und geschaut. Und das Urteil wird gerecht, absolut gerecht, weil Gott unbestechlich ist und für Gerechtigkeit steht. So, und das kann nun wirklich ein beklemmendes Gefühl vermitteln, oder? Also ich weiß nicht, wenn du zurückdenkst, wenn ich zurückdenke, ich wüsste ein paar Sachen, die hier drinstehen, wo ich sage, wäre mir lieber, die wären nicht da drin, in meinem Leben und in diesem Buch. Doch wir müssen genau hinschauen. Was sagt der Text? Sind das die einzigen Bücher, die geöffnet werden? Nun, das sagt er nicht. Es heißt am Ende, es wurde noch ein anderes Buch geöffnet. Also es gibt massenweise Bücher mit den Taten. Nicht nur drei wahrscheinlich wie hier. Aber es gibt noch ein anderes Buch. Das steht auf einem anderen Blatt, auf einem anderen Tisch. Und von diesem Buch heißt es, es ist das Buch des Lebens. Es ist das Familienbuch der Kinder Gottes. Wie Jesus einmal sagte seinen Nachfolgern, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und zwar in diesem Buch, in dem Buch des Lebens. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Nun, wir haben in dem Text eben gelesen, wessen Name dort nicht drinsteht, der wird nicht dabei sein in Gottes neuer Welt, sondern für den gilt die Realität des zweiten Todes, also der endgültigen Trennung von Gott. Das heißt, es ist absolut entscheidend, dass mein Name in dieses Buch reinkommt. Aber wie geht das? Oh, jetzt habe ich den Drücker vergessen. Tobi, kannst du zwei Verse einblenden? Den ersten, Johannes 5, Vers 24. Wie kommt mein Name hier rein? Jesus sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Mit anderen Worten, sein Name steht in diesem Buch drin. Für wen gilt das? Für den, der sich vertrauensvoll bei Jesus festmacht. Und hier heißt es, auf den kommt keine Verurteilung mehr zu. Das heißt nicht, dass er nicht vor dem Richterstuhl Christi steht. Aber es bedeutet, dass für mein Versagen keine Verurteilung mehr auf mich zukommen wird. Ja, aber wie geht das denn? fallen die Sachen, die da hinten drin stehen, einfach unter den Tisch, fällt dieses Buch einfach runter und Jesus versteckt es unterm Teppich? Nein. Und das erklärt der zweite Vers. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Es ist die Sünde, die zur Verurteilung führt. Aber wo Jesus sich meiner Sünde angenommen hat, nimmt er auch die Verurteilung von mir. Das heißt, ich muss hier nochmal rübergehen. Wenn ich also in dieses Buch reinschaue und ich all die verletzenden Worte und all die zerstörerischen Taten meines Lebens darin aufgezeichnet finde, dann weiß ich, wenn ich mich an Jesus Christus gewandt habe, dass hinter jeder Sache steht, es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Hierfür muss nicht mehr bezahlt werden. Jemand anders hat schon dafür bezahlt. Es ist nicht unter den Teppich gefallen, sondern jemand anders hat dafür bezahlt. Und wie funktioniert das? Es funktioniert, indem ich, wie es hier heißt, mich an Jesus Christus wende und sage, Jesus Christus, ich weiß, ich bin schuldig. Ich weiß, dass Dinge in diesem Buch stehen, für die ich gerade stehen muss und kann es nicht. Und Jesus, ich bitte dich, einfach aus deiner Gnade, würdest du diesen Schuldschein für mich übernehmen. Diesen Schuldschein für all das, was in diesem Buch steht. Und Jesus sagt, ja, von Herzen gern, weil du mir wertvoll bist. Genau deshalb bin ich gekommen, um all diese Schuldscheine dieses Buches auf mich zu nehmen. Und wer sich mit dieser Bitte an Jesus wendet, der darf genau das wissen, dass all diese Post-its mit diesen X'en drauf, all das, was in meinem Leben nicht gelang und das Gesetz eben nicht erfüllt hat, nämlich Gott zu lieben mit allem, was ich habe und den Nächsten wie mich selbst, überall, wo das nicht gelang, weiß ich, Jesus hat es auf sich genommen. Dieser Schuldschein, der ist geklärt. Und ich weiß, dass Jesus sagt, ich schlage dieses Buch auf und ich trage deinen Namen hinein. Und das gilt. Wie wichtig ist es also, in diesem Leben sich an Jesus Christus zu wenden, auf ihn zu hören und an ihn zu glauben, das heißt, sich ihm anzuvertrauen. Denn am jüngsten Tag wird einfach das offenbar, was jetzt schon entschieden ist. Es kommt also in die Stunde, schreibt ein Ausleger, in der hell und grell an den Tag kommt, dass es sich nicht auch ohne Gott, ohne Jesus ganz gut lebt, sondern dass es eine verzweifelte, eine bodenlos schreckliche Sache ist, ihn nicht zu haben. Denn dann muss ich selbst aufkommen für das, was dort steht. Doch wenn ich in diesem Leben das annehme, was Jesus für mich getan hat, dann weiß ich, dass der Schuldschein herausgenommen und ans Kreuz geheftet ist und kann, wie wir es eben gesungen haben, mutig vor den Thron kommen. Mit Freimut, in dem Wissen, es kommt keine Verurteilung mehr auf mich zu. Was meint dann aber das, was wir eingangs gelesen haben? Dass wir vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden und dass jeder den Lohn für das bekommt, was er getan hat. Dazu zum Abschluss ein zweiter Text. Tobi, würdest du mal weiterklicken? Und nochmal weiter bitte? Ja, danke. Da heißt es, das Fundament, und hier geht es um Gemeindebau. Hier schreibt Paulus in 1. Korinther 3, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Nochmal so ein rätselhafter Text, oder? Mal schauen, ob der unser Bild noch vervollständigen hilft. Also hier geht es im Zusammenhang darum, dass Menschen Gemeinde bauen, das heißt sich aktiv für Gottes Sache in dieser Welt einsetzen. Und Paulus erklärt, es gibt einfach verschiedene Arten, wie man auf dieses Fundament von Jesus Christus weiterbauen kann. Das Wie ist hier das, worauf er abhebt. Und er sagt, es gibt eine Vielfalt an Material, von Gold bis Stroh. Das heißt, das, was Menschen einbringen und die Art und Weise, wie sie das machen, das kann kostbar sein wie Gold oder wenig hilfreich wie Stroh. Und am Tag vor Gottes Richterstuhl wird das zur Sprache kommen und hier heißt es, es wird sozusagen eine Feuerprobe geben. Ein Feuer, das das Material testet, Stroh und so weiter verbrennt, Gold und so weiter bleibt. Mit anderen Worten, wer Kostbares einbringt, an Zeit oder Geld oder Schweiß, ob das jetzt körperliche Arbeit ist oder auch vielleicht Einsatz in schwierigen Gesprächen oder wie auch immer, es wird nicht vergessen werden. Es wird nicht vergessen werden. Und ich bin mir sicher, dass viele, die auch hier in dieser Gemeinde viel Zeit und Kraft einbringen und auch in ihren Familien, dass ganz vieles dazugehört, zu dieser Kategorie, die Bestand haben wird. Ich habe das nicht zu entscheiden, da bin ich auch ganz glücklich drum. Das macht Gott, der die Herzen kennt und das, was sie bewegt. Aber es heißt hier, alles, was übrig bleibt, wird belohnt werden. Es geht nicht unter. Vers 14. Und bei dem, Vers 15, bei dem nichts übrig bleibt, gilt, er wird trotzdem gerettet. Denn er hat sein Leben auf das richtige Fundament gebaut, auf Jesus Christus. Das heißt, wenn hier von einem Feuer die Rede ist, dann ist es nicht das Feuer einer Strafe, sondern ein Feuer, das den Wert ermittelt, den Wert der Taten und Worte. Rettung ist nie Lohn unserer Taten, sondern immer nur Geschenk. Es gibt auch in diesem Text überhaupt keine Andeutung, dass wir Rettung durch unseren Dienst für Gott uns sozusagen verdienen würden. Rettung gehört einfach nicht in das Konzept von Lohn und Belohnung hinein. Wir sehen das hier mit diesen Büchern. Es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, weit auseinander. Es sind verschiedene Bücher. Das ist das Buch der Rettung. Wir werden ohne unsere Taten gerettet, sondern durch die eine Tat von Jesus Christus. Wenn wir nicht bei Jesus sind, werden wir aufgrund unserer Taten verurteilt. Aber wenn wir bei ihm sind, durch seine Tat allein gerettet. Und es ist offensichtlich, sagt dieser Text hier, möglich gerettet zu werden, auch wenn der Lohn für unsere Taten verloren geht, weil die Art und Weise, wie wir die Arbeit getan haben, vielleicht für die Tonne war. Aber hier wird ganz deutlich unterschieden zwischen der Person, die gerettet wird, und der Art und Weise dessen, was sie wie eingebracht hat. Und es heißt hier, es wird belohnt werden. Und das, was verloren geht, ist einfach dieser Lohn. Wie der Lohn aussieht, steht nicht dabei. Aber der Lohn ist nicht die Rettung. Wie Gott das macht, was das im Einzelnen bedeutet, wird nicht erklärt. Aber ich finde es ermutigend. Ich finde es ermutigend, dass das, was wir hier einsetzen für Gottes Sache, nicht verloren geht. Und dass er so gnädig ist, dass er sagt, selbst dafür möchte ich dir sozusagen noch einen Zusatzlohn geben. Wie wird er das berechnen? Nun, das heißt eben, er wird die Absichten des Herzens anschauen. Bei dem, was ich tue, auch für Gottes Sache, geht es mir darum, mich zu bereichern oder andere zu bereichern. Vielleicht ist das etwas, das er anschaut. Auf jeden Fall schaut Gott die Dinge im Verhältnis an. Ich bin erinnert an die Witwe, die Jesus gesehen hatte, die ihr Opfer bringt, damals beim Tempel. Vorher kamen die reichen Leute, sie haben publikumswirksam ihre Riesenspendenbescheinigungen dort oder ihre Riesenspendenumschläge dort eingeworfen. Und dann kommt diese arme Witwe, die nicht viel hat, fast nichts, die wirft einfach 2 Cent ein. Und Jesus sagt, diese Frau hat viel mehr gegeben als alle anderen. Die anderen haben so ein bisschen aus ihrem Überfluss noch da reingeschüttet und sie hat gegeben, was sie hatte. Das heißt, Jesus schaut auf die Verhältnismäßigkeit. Das, was dir gegeben ist, das, was dir möglich ist in deinem Rahmen, mit deinen Gaben, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft. Und ich glaube, da kann ein Kuchen, der mit großer Liebe gebacken ist, um den Menschen zu dienen und Gott zu ehren, vielleicht mehr wert sein als ein publikumswirksamer Beitrag von vorne, der vielleicht mit viel Brillanz, aber nicht so viel Herz gebracht ist. Ich glaube, es geht nicht darum, große Dinge zu tun, sondern Dinge mit Liebe zu tun. Kommen wir zum Ende. Für mich gar kein einfaches Thema. Aber 2 Dinge sind mir ganz wichtig, um hier nun zu landen. Das eine ist, wir sind dazu aufgefordert und eingeladen, das, was Gott uns anvertraut hat, für seine Ehre einzusetzen. Wie Paulus das anfangs sagte, das soll unser Ziel sein, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Erstens aus Dankbarkeit. Einfach aus Dankbarkeit, weil er mich gerettet hat. Und das zweite ist wie ein Nebeneffekt, dass Gott sagt, das, was du für mich eingebracht hast, auch die Tränen, auch die Schmerzen, auch das Schwierige, wird nicht unter den Tisch fallen. Das schauen wir uns an und du wirst sogar dafür Lohn bekommen. Ich werde dich für das, was du eingebracht hast, dort schon in dieser Welt beschenken und dort noch einmal. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt als unsere Rettung. Und es ist mir wichtig, dass wir das nie vermischen. Gerettet werden wir nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund der einen Tat von Jesus Christus hier am Kreuz. Diese gibt uns Zuversicht und Freimut für diesen letzten Tag, wenn wir vor Jesus stehen werden, als unserem Bruder, unserem Richter, unserem Herrn, unserem König, als den, der uns einlädt in seine Familie. Das gibt uns Zuversicht. Und genau das dürfen wir heute im Abendmahl nochmal ganz besonders feiern und uns daran erinnern.